Okay, das Thema der heutigen Predigt, vielen Dank, Monika, danke, ist unsere Gemeinde, wo ich verlässlich bin. Verlässlichkeit beschreibt etwas oder jemanden, der vertrauenswürdig ist, und da dieses oder beispielsweise dieses seine Worte oder Termine einhält. Verlässlichkeit zeigt man am besten dadurch, dass man das umsetzt, was man versprochen hat, worauf sich andere verlassen wollen oder müssen. In der heutigen Zeit gilt Pünktlichkeit als eine wichtige Eigenschaft der Verlässlichkeit. Und durch andere Indikatoren kann man das auch zeigen, wie zum Beispiel durch treues, ehrliches, interessiertes oder loyales, sehr schweres Wort, Entschuldigung, Verhalten. Dann habe ich Zitate gefunden über Verlässlichkeit. Genau. Die Freunde, die man um 4 Uhr morgens anrufen kann, die zählen. Marlene Dietrich. Dann, man muss immer wieder mit Leuten rechnen, auf die man nicht zählen kann. Ein Hans-Hermann Kersten. Und wer unpünktlich ist, stiehlt seinem Gegenüber dessen Zeit. Moni Bräutigam, die deutsche Hauskreisleiterin, meine. Dann weiter, warum Zuverlässigkeit? Zuverlässigkeit vermittelt ein Gefühl der Sicherheit. Viele Menschen wollen Risiken, soweit es geht, aus dem Weg gehen. Und genau dieses Gefühl vermittelt die Zuverlässigkeit. Egal, ob eine zuverlässige Person oder ein zuverlässiges Auto. Man weiß, was man hat und fühlt sich sicher. Zuverlässigkeit schafft Vertrauen. Vertrauen aufzubauen ist schwer. Doch zuverlässigen Menschen fällt es deutlich leichter. Wer einige Male unter Beweis gestellt hat, dass man sich zu 100% auf ihn verlassen kann, hat schnell das Vertrauen seines Umfeldes, worauf neue Freundschaften und Kontakte gebaut werden können. Zuverlässigkeit reduziert Stress. Eine Aufgabe abzugeben ist leicht. Sich anschließend aber keine Gedanken mehr darüber zu machen, ob diese wirklich erledigt wird, ist etwas ganz anderes. Können Sie sich auf den Kollegen verlassen? Haben Sie nicht dieses schlechte Gefühl im Hinterkopf und können entspannter an anderen Dingen arbeiten? Meine Punkte dieser Predigt sind: zuverlässig im Wort, zuverlässig im Dienst, zuverlässig in Ungewissheit, zuverlässig als Freunde, zuverlässig im Zehnten geben. Fangen wir an mit zuverlässig im Wort. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deine Eide halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Danke. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, danke. Noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße. Noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht, ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Jesus wendet sich hier gegen eine damalige Sitte. Man war bei bestimmten Formulierungen nicht an die Wahrheit gebunden. Dabei ging die Verharmlosung der Lüge einher. Auch heute geht mit kleinen Notlügen oder ein bisschen Flunkern diese Verharmlosung weiter. Die Lüge zerstört die Gemeinschaft. Es gibt keine Nachfolge Jesu ohne das Leben der aufgedeckten Wahrheit vor Gott und den Menschen, weil es kein Wort gibt, das nicht vor Gott ausgesprochen wird. Darum soll jeder Jünger Jesu nicht schwören. Jedes seiner Worte soll nichts als die Wahrheit sein. Ich möchte, dass mein Gegenüber mir so vertraut, dass ich die Wahrheit sage, wie auch ich meinem Gegenüber vertrauen möchte. Der nächste Punkt ist zuverlässig im Dienst. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Bei dieser ersten Bibelstelle, die ich für die Predigt bekommen habe, musste ich gleich an Josef aus dem Alten Testament denken. Von seinen Brüdern verkauft, kommt er nach Ägypten und dort arbeitet er als Diener im Haus des Potiphar. Und weil er ein gottesfürchtiger Mann ist, schenkt Gott ihm Gelingen in allem, was er dann auch tut. Potiphars Frau wirft ein Auge auf Josef und wird mehrfach zudringlich. Doch Josef ist ein treuer Verwalter und sein Herr kann sich auf ihn verlassen, auch darin, dass er nichts mit seiner Frau anfängt. Doch diese beschuldigt ihn, dass er sich ihr unsittlich genähert habe. Und daraufhin kommt er in den Kerker. Wir wissen nicht, wie lange er dort war. Aber ich denke, dass Gott wusste, dass Josef wusste, dass Gott immer bei ihm war. Selbst wenn wir mit Problemen und Schwierigkeiten konfrontiert werden, verlässt Gott uns nicht. Und Gott nutzt diese Zeit, um Josef zu formen. Und ihn für das große Werk vorzubereiten, das er mit ihm vorhat. Und vielleicht hat er es Josef auch gesagt. Josefs Geschichte lehrt uns die Treue und Zuverlässigkeit Gott und seinem Wort gegenüber, das, was wichtig ist, auch wenn wir nichts Gutes empfangen, sondern sogar Böses. Dazu finden wir eine Stelle im Neuen Testament von Petrus. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet, um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung jedermann, denn der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Josef hätte während seiner langen Gefangenschaft verbittert werden und die Hoffnung aufgeben können. Aber das tat er nicht. Stattdessen blieb er Gott treu und setzte seine Gaben und Talente weiterhin ein, um seinen Mitmenschen zu helfen. Dies führte schließlich zu seiner Entlassung aus dem Gefängnis und zu einem Aufstieg und Macht in Ägypten. So wurde er zum zweitmächtigsten Mann des Landes und konnte die Bevölkerung und auch seine eigene Familie vor dem Hungertod retten. Und das nur, weil er treu und zuverlässig geblieben ist. Eigentlich beide, Josef und Gott. Die Gemeinde soll ebenfalls verlässlich sein, auch wenn es schwierig wird und wir den Sinn für die Umstände weder verstehen noch kennen. Als Bild hierzu ist mir der Körper eingefallen, der Leib Christi, bei dem Jesus das Haupt ist. Jeder Teil des Körpers ist wichtig und hat seine eigenen Aufgaben. Wenn ein Organ fehlt und nicht richtig, nicht zuverlässig arbeiten, leiden alle. Wenn alle das tun, was sie sollen, geht es allen gut. Und wie können wir in der Gemeinde Zuverlässigkeit praktizieren? Eine Möglichkeit ist, dass man die Angebote der Gemeinde annimmt. Dass ich an die Gebetsabende, Family Meetings, Hauskreise und so weiter teilnehme. Dass die internen Angebote Priorität haben. Auch in diesen Zeiten, wo das Angebot noch so groß ist, was man sonst noch so alles machen kann oder man abwarten kann, ob nicht doch noch etwas Besseres kommt. Weiter kann ich mich in Dienste einbringen, von denen ich weiß, dass sie unterbesetzt sind. Sonst sind es immer die gleichen, die sich dort einbringen und schauen, dass dieser Bereich rund läuft, auch wenn es nicht zu meiner Top-Begabung gehört. Und es gibt immer wieder Wohnungswechsel, bei denen man sich einbringen kann. Und auch da stimmt Viele Hände, schnelles Ende. Aber die müssen da sein. Die Liste ist schier unendlich weiterzuführen. Und wahrscheinlich bist du heute Morgen mit einem Lächeln hier begrüßt worden. Von einem Begrüßungsdienst. Und sie machen das so von Herzen und so toll, dass ich gar nicht merke, dass es eigentlich ein Dienst ist. Unsere Kinder sind gerade in altersgerechten Gruppen und hören von Jesus, singen und spielen und basteln und so weiter, weil Menschen das ernst nehmen, sich einbringen und zuverlässig sind. Genauso wie die Mitarbeiter an der Technik, der Gottesdienstleiter, die Band und auch ihr. Ihr habt euch aufgemacht, heute Morgen Jesus hier zu begegnen, von ihm zu hören und euch von seinem Geist gebrauchen zu lassen. Und ihr seid verlässlich und Gott freut sich an euch, denn auch er ist verlässlich. Er ist immer der Gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist das Beste, was uns passieren kann. Und seinen Segen haben wir heute Morgen auch auf Daniel gelegt und über ihn ausgesprochen. Diesem Menschenkind wollen wir als Gemeinde Vorbild sein. Etwas, woran er sich orientieren kann, wo er seine gottgegebenen Talente und Gaben einbringen und ausleben kann. Und er weiß, dass wir für ihn beten, so wie wir es heute Morgen versprochen haben. Und er kann ebenso gut von unseren Gaben profitieren, weil wir einander ergänzen und uns Gutes tun. Zuverlässig in Ungewissheit. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit. Auf das, wenn er kommt und er anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Falscher Knopf. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen. Wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Petrus aber sprach, Herr, sagst du dies Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Und der Herr sprach, wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über sein Gesinde setzt, dass er ihnen zur rechten Zeit gebe, was ihnen an Getreide zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, solches tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Schauen wir uns an, was die einzelnen Aussagen des Textes sagen. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn wartet, wenn er kommt, wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Wenn man im Orient seine Lenden umgürtet, so nimmt man sein langes Obergewand und bindet es so lange hoch, bis die Knie frei sind. So kann man schneller laufen oder besser arbeiten. Und dieses Bild dürfte bei den Juden auch ein anderes Ereignis in Erinnerung gerufen haben, nämlich das Passafest. Vor Auszug aus Ägypten gibt Gott Anweisungen, was sie wie machen sollen. Sie sollen essen mit den Schuhen an den Füßen, dem Stab in der Hand und eben die Lenden umgürtet. Ein Bild dafür, parat zu sein, jederzeit gehen zu können. Und wenn wir unsere Lichter brennen lassen sollen, so kamen mir die 12 Jungfrauen in den Sinn. 5 waren parat, da sie genug Öl hatten und sich vorbereitet hatten. Sie konnten den Bräutigam in Empfang nehmen. 5 waren es nicht, da sie unvorbereitet an dieses Ereignis gekommen sind. Zurück zu unserem Ursprungstext. Der Herr, auf den sie warten, ist feiern auf einer Hochzeit. Im Orient bedeutet das mehrere Tage. Deshalb ist es sehr ungewiss, wann er wieder zu Hause sein wird. Und schön ist es natürlich, wenn er auch keinen Schlüssel mitnehmen muss, da er Angestellte hat, die ihm aufmachen, wenn er nach Hause kommt. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Wer möchte da nicht Knecht Christi sein? Du bist schon müde von der Arbeit vom ganzen Tag und bekommst auch noch den Job, dem Herrn die Tür aufzumachen, wenn er nach Hause kommt. Also hast du dich wachgehalten, zum Beispiel mit Saubermachen, weil du wahrscheinlich einschläfst, wenn du um diese Zeit noch fernsiehst oder etwas liest. Und da kommt der Chef nach Hause, nachts um halb und ist immer noch in Feierlaune. Nun machst du dir Hoffnung, dass du dich endlich hinlegen kannst, aber dein Chef möchte weiter feiern und er zieht sich eine Schürze an und vielleicht sogar deine und sagt, du sollst dich hinsetzen. Und er macht dir einen Cocktail, holt von dem guten Wein aus dem Keller und bewirtet dich. Und das alles nur, weil du getan hast, was dir aufgetragen wurde. Das sollt ihr aber wissen. Wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Der einbrechende Dieb ist ein Vergleich, der in den Zuhörern ein Bild erzeugen soll. Aber Jesus vergleicht sich nicht mit einem Dieb, sondern sein überraschendes Kommen mit dem Einbrechen eines Diebes. Denn Jesus sagt an anderer Stelle, dass sein Kommen für alle sichtbar sein wird. Aber es wird plötzlich sein, ohne Vorwarnung. Und wir sind aufgefordert, bereit zu sein, jederzeit. Petrus aber sprach, Herr, sagst du dies Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Und der Herr sprach, wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über sein Gesinde setzt, dass er ihnen zur rechten Zeit gebe, was ihnen an Getreide zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, solches tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Jesus setzt treue und kluge Verwalter ein. Er sucht Zuverlässige. Er wird sich darauf verlassen können, dass sie anständig mit den Mitarbeitern umgehen, ihnen zur rechten Zeit zu essen geben und nicht gewalttätig werden. Das ist alles, was es im obigen Text heißt. Wer im Kleinen treu ist, den wird er über viel setzen. Und eben sagte ich, dass Jesus sich auf dich verlassen will, auch wenn er nicht da ist. Nein, sagte ich nicht. Entschuldigung. Habe ich überlesen. Aber das stimmt nur zum Teil, weil Jesus ist da und er will dir helfen. Er hat alles getan und du darfst es annehmen. Und wir haben die Verantwortung bekommen. Das heißt, dass wir eines Tages einmal Antwort und Rede stehen müssen. Die entsprechende Bibelstelle hierzu finden wir im 1. Korinther. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, das wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, sowie durchs Feuer hindurch. Nun kommen wir zum nächsten Punkt, zuverlässig als Freunde. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 14,15. Und in Johannes 15,14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Hier fand ich als erstes auch noch witzig, dass die Zahlen einfach nur verdreht sind und der Inhalt fast gleich ist. Es kommt oft den Blickwinkel drauf an. Und irgendwie klingt das aber komisch für mich. Ich soll nur ein Freund sein, wenn ich das tue, was mir gesagt wird? So wie beim Militär? Und da kommt mir Unterordnung in Sinn. Und das gefällt mir erstmal nicht. Aber Wer will denn hier mein Freund sein? Jesus, der, der gesagt hat, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Er kennt sich also sehr gut mit Unterordnung aus. Und er hat einen Plan. Und der ist so groß, dass ich wahrscheinlich nur ein kleines Stück mit meinem Verstand erfassen kann. Er weiß, wie was funktioniert und will sich auf dich und mich verlassen können. Als Jesus auf der Erde war und die ersten Jünger berufen hatte, wusste er, dass er mit diesen Jungs die Welt erreichen will, mit seiner guten Nachricht, dem Evangelium. Also, was braucht man da? Hilfreich ist sicher jemand, der sich gut mitteilen kann, also ein Kommunikationsmanager. Da es ins Ausland gehen soll, braucht man sicher noch einen Dolmetscher, vielleicht besser zwei. Einen Doktor in der Theologie wäre klasse, denn dann kann man Verbindungen zum Alten Testament herstellen, sowie zu den jahrhundertealten Prophetien. Dann natürlich jemand, der für das leibliche Wohl sorgt und auf die individuellen Nahrungsformen und Unverträglichkeiten eingehen kann. Marketing fehlt noch. Da muss man auch noch jemand kriegen. Aber ihr denkt es euch wahrscheinlich schon, das gab es damals gar nicht. Seine Jünger waren Fischer, Zöllner und Freiheitskämpfer. Er suchte Freunde, Menschen, die er liebte und die ihn liebten und auf die er sich verlassen kann. Menschen wie du und ich. Und er bekam sie von Gott. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Jesus war, ist und bleibt zuverlässig. Jesus wusste von Anfang an, dass es nur einen Weg gab, um uns wieder mit Gott, dem Vater, zu versöhnen. Er wusste, was das bedeutet und was alles auf ihn zukommt. Unmengen an Schmerzen, Verlassensein von seinen Freunden und Verlassensein von seinem Vater. Etwas, das er nicht kannte, doch er zog es durch. Nun kommen wir zum letzten Teil, zuverlässig im Zehnten geben. Hierzu habe ich einen guten Artikel auf Bibelfinanz gefunden. Häufig wird das Prinzip des Zehnten mit dem mosaischen Gesetz in Verbindung gebracht und damit als nicht mehr zu erfüllende Gesetzlichkeit abgelehnt. Doch ein Blick in die Bibel zeigt, dass die Ursprünge des Zehnten deutlich älter sind als das alttestamentliche Gesetz. Erstens Abraham. Die erste biblische Erwähnung des Zehnten finden wir im 1. Mose. Abraham, damals noch Abram, kehrte siegreich aus der Schlacht gegen 9 Könige zurück, in der er Lot und andere Gefangene befreit hatte. Auf dem Heimweg begegnet er dem sagenumwogenen Priesterkönig Melchisedek und aus Dankbarkeit gibt er ihm 10% seiner Beute. Als zweites Jakob. 2 Generationen später taucht der Zehnte das zweite Mal in der Bibel auf. Jakob hatte sich den Segen seines Vaters erschlichen und war auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. Im Traum sieht er eine Himmelsleiter und erhält von Gott eine große Verheißung. Jakob legt ein Gelübde ab, den 10. Teil seines gesamten Besitzes einmalig zu geben, wenn Gott ihn bewahren und versorgen würde. Wieder ist der Zehnte eine einmalige Gabe, dieses Mal geknüpft an eine Bedingung. Drittens, das mosaische Gesetz. Es dauert circa 300 Jahre, bis der Zehnte im Kontext des mosaischen Gesetzes erneut auftaucht. Allerdings gibt es da nicht den Zehnten, sondern es sind insgesamt 3 Zehnte. Als erstes der Zehnte zur Versorgung der Priester und Leviten, die in der Stiftshütte bzw. im Tempel dienten und kein eigenes Land besaßen. Auf Basis dieser Textstelle wird meist argumentiert, den Zehnten der Ortsgemeinde abzugeben. Zweitens der Festzehnte für das Festmahl anlässlich der Pilgerreise nach Jerusalem. Und drittens der Sozialzehnte für Arme, Ausländer, Waisen und Witwen. In allen 3 Passagen des mosaischen Gesetzes wird der Zehnte nicht einmalig, sondern fortlaufend gegeben. In der Summe ergibt sich eine jährliche Belastung von 23,3%. Viertens, Maleachi, die wohl bekannteste Stelle aus dem die wohl bekannteste alttestamentliche Stelle zum Zehnten finden wir beim Propheten Maleachi in Kapitel 3. Gott nennt das Volk Israel einen Betrüger, da es ihm den Zehnten vorenthielt. Infolgedessen steht das Volk unter einem Fluch, sodass ein Fresser die Ernte zerstört und die Menschen Mangel leiden. In dieser Situation fordert Gott sein Volk neu heraus. Wenn sie den Zehnten wieder entrichten, wird auch Gott seine Zusagen zur Versorgung einhalten und die Schleusen des Himmels wieder neu öffnen, um das Volk überreich mit Segen zu beschenken. Und das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott sagt, dass wir ihn testen sollen. Und da kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern. Als ich angefangen habe, den Zehnten zu geben, ging es mir auf einmal finanziell besser. Als ich Jahre später die Bank gewechselt habe, ging mir beim Umtragen der Daueraufträge der Zehnte irgendwie unter und es ging mir finanziell wieder schlechter, bis ich das wieder eingerichtet habe und ich eigentlich bei gleichem Geld wieder mehr auf dem Konto hatte. Also ich kann bestätigen, dass das wirklich zutrifft. Fünftens, Jesus. Im Neuen Testament bestätigt Jesus den Zehnten. Er fordert die Pharisäer und Schriftgelehrten dazu auf, das Wesentliche wie Gottes Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue zu tun und dabei das andere, die Gabe des Zehnten, nicht zu unterlassen. Auf Basis des biblischen Prinzips der Haushalterschaft gibt es nichts, das wir als unser Eigentum beanspruchen können. Gott gehört alles. Daher geht es im Kern auch nicht darum, wie viel wir geben müssen. Vielmehr lautet die korrekte Frage, wie viel von dem, was mir Gott anvertraut, darf ich für mich selbst behalten? Der Zehnte und was nun? Am Ende des Tages sehe ich im Betonen des Zehnten die Gefahr, dass wir unbewusst 90% unseres Einkommens für uns beanspruchen und damit den größten Teil Gott und seinen Plänen vorenthalten. Um es deutlich zu sagen, ich meine nicht, dass wir den Zehnten nicht geben sollen. Ganz im Gegenteil. Wenn wir dieses biblische Prinzip beherzigen, werden wir erleben, was Gott beim Propheten Maleachi verspricht. Treu wird er uns geben, was wir brauchen. Und natürlich dürfen wir nach Rücksprache mit ihm auch einen Teil der Versorgung für uns behalten, etwas zurücklegen, sparen oder auch andere daran teilhaben lassen. Wir sollten vielmehr nicht beim Geben des Zehnten stehen bleiben oder gar stolz darauf werden, wenn wir 10% unseres Einkommens an Gott geben. Der Zehnte ist nichts, was wir an Gott abgeben. Der Zehnte ist etwas, was wir Gott zurückgeben. Wenn wir im Dialog mit Gott freimütig geben, müssen wir nicht krampfhaft berechnen, wie viel Euro im Monat denn nun dem Zehnten entsprechen und wie wir diesen Wert berechnen. Zum Beispiel vom Brutto oder vom Netto. Das kann auch davon abhängen, ob wir den Netto oder den Brutto segnen möchten. Trotzdem kann der Zehnte eine wichtige Richtschnur für unseren Alltag werden. Erstens Training. Die 10%-Regel kann für Christen wie Nichtchristen zu einem Training für das Loslassen von Geld werden. Indem wir Geld freiwillig abgeben oder verschenken, nehmen wir Mammon einen Teil seiner Macht über unser Leben und sagen ihm offen ins Gesicht, nicht du bist mein Versorger, sondern der Gott der Bibel, Jahwe Jireh, der Herr, mein Versorger. Richtschnur. Die 10%-Regel gibt eine Richtschnur für die Höhe von Spenden zur finanziellen Unterstützung der eigenen Kirchengemeinde vor Ort. Wir unterstützen die Arbeit der lokalen Gemeinde und finanzieren die Gehälter derer, die ausschließlich für das Reich Gottes arbeiten und keine andere Anstellung hatten. Analog zu den Priestern und Leviten im Alten Testament. Weiter denken. Wie wäre es, die 10%-Regel nicht nur auf Geld anzuwenden, sondern zum Beispiel auch auf Zeit? Auch hier steht die Frage im Raum, ob wir von unserer Bruttozeit, das wären bei 10% von 24 Stunden 2 Stunden und 24 Minuten am Tag. Oder von unserer Nettozeit. 10% von zum Beispiel 14 möglichen Arbeitsstunden pro Tag ist das 1 Stunde und 24 Minuten pro Tag. Als Bezugsgröße ausgehen. Weiter kann man auch überlegen, ob der Sonntag von der Rechnung ausgenommen wurde oder dazugehört. Er als besonderer, geheiligter Tag zu 100% Gott gehört. Zusammengefasst sollen wir zuverlässig und treu sein mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Die aufgeführten Punkte sind sicher nicht alles, wo wir verlässlich sein sollen oder können. Und wenn wir Probleme bei einem Punkt haben, können wir damit sicher zu Gott gehen oder finden Unterstützung in der Gemeinde. Schlussendlich denke ich, dass jeder hier von uns zuverlässig sein will, dass jeder die Aussicht hat, an seinem Lebensende von Jesus zu hören, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich einsetzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Amen.
Vielen Dank, Thomas. Okay. Wir sind am Ende unseres Gottesdienstes und ich möchte